Wir haben bereits gesehen, dass die Kapitel 40 bis 48 den Tempel in Jerusalem beschreiben, in seinem vollen Ausbau am Anfang des tausendjährigen Reiches. Und auch danach kommt dann der neue Stadtplan für Jerusalem, für ein Groß-Jerusalem von 80 auf 80 Kilometern. Alles ist hier im Detail schon im Voraus geplant. Jetzt hoffe ich, dass diejenigen, die das Blatt schon mal bekommen haben, es auch hier haben. Ja? Ich habe etwa 20 mitgenommen. Sonst schauen wir, dass wir zu zweit... Kann man das mal so?
Ja. Okay, ja.
Also für diejenigen, die noch nie da waren, ganz kurz als Erklärung. Auf diesem Blatt sehen wir das 500 Ellenquadrat des Hesekiel-Tempels. Es enthält die beiden inneren Vorhöfe. Wir haben in Kapitel 40 bereits gesehen, die Mauer des 500 Ellenquadrates und die drei großen Toreingänge in den zweiten Vorhof. Von Norden, Osten und Süden. Dann gibt es darin nochmals einen Vorhof mit entsprechenden drei Toreingängen. Und in diesem innersten Vorhof befindet sich das eigentliche Tempelhaus. Hier mit Nummer 10 bezeichnet. Da haben wir in Kapitel 40 eigentlich schon die Beschreibung der Vorhalle. Aber ich glaube, die hatten wir letztes Mal gar noch nicht besprochen. Stimmt das?
Wir waren schon in 41.
Ja, bis welchen Vers würdest du sagen, hätten wir das aber auch schon besprochen?
Ich weiß, dass wir schon über die Galerien geredet haben in 41, 16.
Haben wir schon, ja.
Gut. Ist das eigentlich sicher?
Also ich habe bei 17 den Strich, ich glaube, das ist
ja. Ja, jetzt kommt es mir doch. Wir haben auch gesprochen über das Allerheiligste, dass Hesekiel nicht hineinging, nicht wahr?
Ja.
Ja, das haben wir doch besprochen soweit. Und ich glaube, auch über den abgesonderten Platz haben wir gesprochen, über seine Bedeutung, oder?
Das ist die Ziffer 11.
Ja.
Zumindest andeutend.
Vielleicht können wir dort einsetzen. Wir lesen wir ab Vers, Kapitel 41, ab Vers 12. Bruno, kannst du das Amt übernehmen? Gut, also wir schauen uns noch dieses Westgebäude noch genauer an, auf dem Blatt mit Nummer 11 bezeichnet. Haben jetzt alle die Möglichkeit, auf ein Blatt zu schauen? Wer nicht? Ja, gut. Also dieses Westgebäude wird ja nicht näher in seiner Funktion hier erläutert. Aber wir können eine Verbindung machen zum Salomo-Tempel. Da gab es nach 1. Chroniker 26 1. Chroniker 26 Verse 16 und 18. Es geht da um die Torhüter. Wer liest das? 1. Chroniker 26, 16 und dann 18.
Für Schupim und für Hosa gegen Westen bei dem Tore Schaleket an der aufsteigenden Straße, Wache gegen Wache. An dem Parbau gegen Westen, 4 an der Straße, 2 an dem Parbau.
Jawohl. Also hier wird ein Gebäude im Westen erwähnt, im Tempel, das hier Parbau genannt wird. Und in Vers 16 wird ein Tor im Westen erwähnt, das Shalechet heißt. Und Shalechet kommt von Shalach, werfen, hinauswerfen. Also es ist das Tor des Auswurfs. Und das gibt uns einen Hinweis auf die Bedeutung dieses Westgebäudes, dass das also irgendwie mit der Entsorgung zu tun hat, dass man im Westgebäude Dinge, die aus dem Tempel als Unrat zurückblieben, dass man die dort deponierte und dann über das Tor Shalechet eben evakuierte. Man kann sich natürlich sagen, ja, aber der Hesekiel-Tempel ist etwas ganz anderes als der Salomo-Tempel. Nun, das Grundprinzip ist eigentlich dasselbe. Der Salomo-Tempel war ja auch auf einem 500 Ellen-Quadrat aufgebaut. Die Maße des eigentlichen Tempelhauses waren auch entsprechend. Also die Grundidee ist sowieso die gleiche. Die Grundidee ist eigentlich auch die gleiche in der Stiftshütte. Und wir müssen die verschiedenen Tempel, Stiftshütte, erster, zweiter und dritter Tempel, als eine Einheit sehen. Und das können wir biblisch sehr gut begründen mit Haggai. Haggai 2. Der Salomo-Tempel war ja untergegangen, durch die Babylonier zerstört. Und dann, in der Zeit von Haggai und Zacharia, wurde der zweite Tempel neu aufgerichtet. Nun wird das Volk in Haggai 2, Vers 3 angesprochen im Blick auf den Tempel. Wer liest?
Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jodazak.
Jawohl. Also hier wird über den Salomo-Tempel gesprochen, aber da wird nicht gesagt, wer hat das frühere Tempelhaus gesehen, sondern wer hat dieses Haus, dieses Tempelhaus, in seiner früheren Herrlichkeit gesehen. Das macht deutlich, dass also der zweite mit dem ersten Tempel identifiziert wird als immer noch der gleiche, im Prinzip der gleiche Tempel. Das war ja dann auch der Tempel zur Zeit des Herrn Jesus, der wurde allerdings erweitert, der Tempelplatz wurde erweitert, aber im Prinzip ist das gesehen als eine Einheit. Und im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wird ja auch über den zweiten Tempel gesprochen. Aber wie wird er dort beschrieben? In Hebräer 9, das kurz aufschlagen. Lassen wir aber Haggai noch offen. Wir brauchen das nochmals. Also, Hebräer 9, Vers 1.
Es hat nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum, denn es wurde ein vorderes Zelt aufgerichtet, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaufote waren, dass das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, dass das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die darüber mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprochen hatte, und die Tafeln des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist.
Also zur Zeit des Hebräerbriefes war der Tempel in Jerusalem der zweite Tempel in seinem herodianischen Ausbau. Nun, wie beschreibt aber der Hebräerbrief den Tempel?
In der Vergangenheit.
Ja, aber er beschreibt ihn als Stiftshütte.
Ja, als Zelt während des Sinai.
Ja, ganz genau. Er beschreibt ihn quasi als identifiziert ihn eigentlich mit dem Zelt, das im Sinai herumgetragen wurde. Und man könnte natürlich sagen, ja gut, er spricht eigentlich nicht, wahrscheinlich anerkennt er den zweiten Tempel nicht und spricht darum idealistisch nur über die Stiftshütte. Ja, aber schauen wir mal weiter, Vers 6.
Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar die in das Vortrittszelt, die Priester alle Zeit hinein und verrichten den Dienst, in das zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat.
Jawohl. Also, hier wird doch in Gegenwartsform gesprochen über den Priesterdienst, der damals zur Zeit des Hebräerbriefes noch stattgefunden hatte. Und da wird gesagt, die Priester gehen tagtäglich in die vordere Hütte. Da wird also das Heiligtum des zweiten Tempels wird als Hütte bezeichnet. Das macht deutlich, dass der Schreiber des Hebräerbriefes den zweiten Tempel mit der Stiftshütte identifiziert. Und dann erklärt er, aber nur am Yom Kippur, einmal im Jahr, geht dann der Hohepriester in das hintere Abteil, in das hintere Zelt, ins Allerheiligste. Also daraus haben wir bereits gesehen, die Stiftshütte wird mit dem zweiten Tempel identifiziert und der Salomonische Tempel wird mit dem zweiten Tempel identifiziert. Das ist eine Einheit. Jetzt müssen wir nur noch den dritten Tempel als Einheit sehen und das finden wir in Haggai 2. Denn da wird auch über die Endzeit gesprochen. Also einfach der drittletzte Prophet. Haggai 2, Vers 3 haben wir gelesen und jetzt Vers 7 bis 9.
Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen.
Jawohl, ich bin nicht ganz zufrieden mit der Übersetzung in Vers 9. Bei Ihnen heißt es dieses künftigen Hauses, oder?
Ja. Als die des früheren, ja.
Ja, und wörtlich heißt es, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Also hier wird über den Tempel in Jerusalem in der Endzeit gesprochen. Das ist eigentlich entspricht dem Hesekiel-Tempel. Aber auch dieses Haus wird immer noch dieses Haus bezeichnet. 2 Vers 9. Also in diesem Kapitel haben wir alle drei Tempel in Haggai 2. Wer hat dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen? Salomo. Und jetzt, was ist dieses Haus? Wie nichts in euren Augen? Zweiter Tempel. Und die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Das heißt, der Hesekiel-Tempel wird herrlicher werden als der salomonische Tempel. Wir haben alle drei Tempel. Aber sie werden hier in Haggai 2 identifiziert. Sie werden nicht als verschiedene Tempel gesehen, sondern als dieses Haus. Einfach in drei Phasen, in drei Etappen der Heilsgeschichte. Also daraus folgt, Stiftshütte, alle drei Tempel sind eine Einheit. Und darum können wir natürlich anhand des salomonischen Tempelplanes auch wieder Rückschlüsse machen, zu Recht. Auf Einrichtungen im Hesekiel-Tempel. Das ist nicht einfach etwas völlig anderes. Und das eben als Begründung, warum dieses Westgebäude mit dem Parbar-Gebäude im Salomonischen Tempel verglichen werden kann. Also es geht um einen Bereich hier, eine Einrichtung, wo eben Unrat, der entsteht beim Tempeldienst, gelagert und dann evakuiert werden kann. Nun können wir das wieder geistlich übertragen, weil wir aus 1. Korinther 3, Vers 16 wissen, dass die örtliche Gemeinde Ausdruck des Tempels Gottes ist. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und in 1. Korinther 6, Vers 19 wird gesagt, wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Also können wir das Thema Tempel nun geistlich, neutestamentlich übertragen auf die Gemeinde und auch auf den einzelnen Gläubigen, auf uns. Nun, wie können wir die Übertragung machen mit diesem Westgebäude? Was können wir dafür eine geistliche Lektion daraus nehmen?
Vielleicht, dass Gemeindezucht notwendig ist.
Wie?
Dass Gemeindezucht notwendig ist.
Ja, zum Beispiel. 1. Korinther 5.
Unrat muss raus.
Ja, ganz genau. Also, 1. Korinther 5. Das ist ein Thema, das heute ja nicht mehr, vielfach nicht mehr aktuell zu sein scheint, aber es ist eine biblische Belehrung, die für alle Zeiten Gültigkeit hat. So lehrt Paulus in Verbindung mit einem Fall von Unzucht in der Gemeinde Folgendes. 1. Korinther 5, Vers 2 oder 1 und 2 bitte. Wer liest gerne?
Überhaupt hört man, dass Hurerei unter euch sei und eine solche Hurerei, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau habe. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird.
Jawohl, und dann noch Vers 9.
Bis. Ich habe euch in dem Briefe geschrieben, nicht mit Hurern Umgang zu haben. Nicht durchaus mit den Hurern dieser Welt. Nicht durchaus mit den Hurern dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun habe ich euch aber geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hurer ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkener oder ein Räuber, mit einem solchen selbst nicht zu essen. Denn was habe ich auch zu richten, die draußen sind? Ihr richtet ihr nicht, die drinnen sind. Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus.
Ja, also hier werden eigentlich wieder typische Tempelbegriffe aufgenommen, wenn in Vers 13 gesprochen wird über draußen und drinnen. Ja, dass der Tempel mit seinen Mauern markiert ganz deutlich ein Drinnen und ein Draußen. Und im Blick auf Gläubige in der Gemeinde, die in Unzucht leben, lehrt hier die Bibel, die müssen nach draußen getan werden, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Das Ziel davon ist, die Betreffenden dadurch zu überführen, dass das wirklich schwerwiegend ist. Es geht ja nicht um irgendwelche Sünden, sondern wir haben da in dieser Beispielliste ganz schwerwiegende Dinge, eben wie Hurerei, Habsucht, Raub, Götzendienst und Lästerung, Trunkenheit. Also ganz schwere Dinge, und wenn das ungerichtet in der Gemeinde vorhanden ist, dann kann die Gemeinde gar nicht mehr das sein, was sie sein sollte, eben Gottes Haus. Also es braucht dieses Westgebäude für jede örtliche Gemeinde. Das Ziel ist natürlich, dass die Betreffenden dadurch zur Umkehr und zur Reue kommen, und das Ziel ist Wiederherstellung. Das Ziel ist nicht, dass sie draußen bleiben. Aber ohne Wiederherstellung geht das nicht. Und nun können wir das aber auch persönlich anwenden. Jemand hat auch gesagt, überhaupt Unrat muss raus. Da lesen wir 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn der einzelne Gläubige ja auch ein Tempel Gottes ist, kann uns jemand diesen Vers vorlesen.
1. Johannes geht bei mir immer nur bis 5.
1. Johannes 1, Vers 9.
Ach so.
Ja.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
Jawohl. Also das ständige, das tägliche Selbstgericht, das gehört zu Gottes Plan für seinen Tempel. Wir müssen Dinge, die in unserem Leben aufkommen, Sünden, bekennen, bereuen, und so können wir ständig davon gereinigt werden. Darum eben dieses Westgebäude, das zur Evakuierung des Unrats dient. Das gehört zum ABC des Christseins, ein ständiges Aufräumen und Ordnen. Nun haben wir noch gelesen in Hesekiel 41, in Verbindung mit den Maßangaben bei dem abgesonderten Platz da im Westen. Vers 15. Ja, ich meine jetzt die Stelle, alles hatte sein Maß.
Vers 17.
Ja, danke, das meine ich. Hier
am Ende
wird, ja genau, da wird allgemein erklärt, eben dass Gott hier in seinem Plan alles genau festgelegt hat. Und so sehen wir, das macht deutlich, das ist Gottes Plan. Und den können wir nicht abändern. Also wenn wir plötzlich sagen, ja, heutige Gemeinden, die können nicht mehr so funktionieren wie damals die ersten Gemeinden, dann ändern wir eigentlich Gottes Plan. Gott hat ganz klare Maße gegeben, ganz klare Richtlinien, und es gibt nur eines, nach dem Plan von Gott zu bauen. Wir können nicht nach unseren eigenen Ideen bauen. Kirchengeschichtlich ist eigentlich die Gemeindezucht weitgehend zugrunde gegangen, schon im 2. Jahrhundert. Und zwar in den Zwischenzeiten, wenn keine Christenverfolgung mehr war unter den Römern, kamen die Heiden massenweise in die Kirchen rein und waren irgendwie angezogen von dieser Religion, aber da kamen dadurch massenweise Leute zum Glauben, die sich gar nicht bekehrt hatten. Und der Lebenswandel war dementsprechend. Und zwar sank gewissermaßen die christliche Ethik so ab, dass man gar keine Gemeindezucht mehr ausüben kann. Also in der Standardkirchengeschichte von Heusse kann man dann nachlesen, im 2. Jahrhundert war eigentlich die Gemeindezucht war dahin. Das war vorbei. Und gut, die Reformatoren haben das ja auch wieder neu entdeckt. Zum Beispiel Calvin schreibt sehr, sehr schön über die Bedeutung der Zucht in der Gemeinde. Und so haben dann Freikirchen im 19. Jahrhundert auch das wieder geübt. Aber heute sind wir in einer Situation, wo man möglichst viele Leute in die Gemeinden reinbringen will. Und ob die so richtig bekehrt sind, ja gut, Hauptsache die Zahlen steigen. Und damit sinkt natürlich auch das ganze moralische Niveau. Eben, man ist nicht mehr so stur und so, ja, so genau nach dem Buchstaben, was die Bibel sagt. Und damit ist natürlich auch die ganze Gemeindezucht dahin. Ich meine, was soll man denken, wenn es zum Beispiel möglich ist, dass jemand in eine Gemeinde geht, da mitarbeitet, und er lebt mit jemandem zusammen. Mit einer zusammen. Oder dass Ehen geschieden werden und dann behauptet wird, der Herr hat mir gezeigt, ich soll den und den heiraten. Der Herr hat es gezeigt, ja? Das ist alles am Boden. Und es ist letztlich einfach Rebellion gegen Gottes Plan. Alles hatte sein Maß. Darum hat dieser Ausspruch da in Vers 17 eine sehr tiefe geistliche Bedeutung, gerade in unserer Situation heute. Wir haben da in den Versen 16 und folgende eigentlich so eine Beschreibung der, oder Vers 18 und folgende, eine Beschreibung der Innendekoration des Tempels, des eigentlichen Tempelhauses. Was gibt es da alles zu sehen an künstlerischem? Können wir das kurz zusammentragen? Ja, bitte.
Cherubim.
Cherubim.
Einer hat ein Böhmengesicht und der andere
eines Menschen angesicht. Jawohl, das ist Vers 19.
Palmen,
Vers 18. Nun, woran erinnern uns die Cherubim? So oft kommen die ja in der Bibel nicht vor. Wo zum ersten Mal? Zum ersten Mal in der Bibel, meine ich.
Beim Baum des Lebens.
Ja, also das erinnert ans Paradies, ja? Und die Palmen erinnern dann eigentlich auch gerade ans Paradies. Mit den Bäumen. Die Cherubim, die haben ja den Eingang nach dem Fall, den Osteingang des Paradieses bewacht, den Weg zum Baum des Lebens. Und man findet sie dann aber im weiteren ersten Buch Mose gar nicht mehr. Dann ist man 2. Mose, nie mehr kommen sie vor, bis plötzlich bei der Stiftshütte in Verbindung mit dem Scheidevorhang des Allerheiligsten, da sind Cherubim drauf. Und dann die Cherubim, die Teile sind des Deckels der Bundeslade und so weiter. Also plötzlich in Verbindung mit der Stiftshütte finden wir die Cherubim. Nun, wir haben ja schon früher gesehen, dass zwischen dem Garten Eden und der Stiftshütte ein sehr enger Zusammenhang besteht. Denn der Garten Eden war ja auch ein abgegrenzter Bezirk. Paradies heißt ja eingezäunter Bezirk. Und es war der Ort, wo Gott in Gemeinschaft mit den Menschen war. Das ist ja genau das Thema des Tempels. Gott in Gemeinschaft mit Menschen. Und im Garten Eden gab es eben die vielen Bäume. Und die finden wir im Salomonischen Tempel, mussten Palmen angebracht werden. Im Ezekiel-Tempel finden wir das auch jetzt wieder. Also auch da haben wir eine Parallele. Und im Paradies hatten wir ja eine Quelle, die dann zu Strömen sich entwickelte. Und da kommen wir noch drauf. In Hesekiel 47 wird dann beschrieben, wie aus dem Tempelhaus eine Quelle entspringt, die dann zu einem Doppelfluss sich entwickelt. Also da sehen wir, im Prinzip symbolisiert der Hesekiel-Tempel oder überhaupt der Tempel das Paradies als Ort der Gemeinschaft des Menschen mit Gott. Und darum haben wir diese Cherubim, diese Engel, die sich aber einsetzen für die Gerechtigkeit Gottes. Also die Cherubim haben die gefallenen Menschen zurückgehalten, dass sie ja nicht mehr in diesen Bezirk hineinkommen. Also der gefallene Mensch in seinem gefallenen Zustand kann nicht dort hinein. Er kann nur hinein durch die Erlösung, nur durch die Vergebung und Befreiung von der Schuld. Also die Cherubim hier erinnern daran, Gemeinschaft mit Gott ist möglich, aufgrund des Opfers im Tempel, aber nicht auf Kosten der Gerechtigkeit Gottes. Eben, es gibt kein oberflächliches Christentum, wo alles überhaupt nicht mehr so drauf ankommt, was Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit damit betrifft, sondern diese Maßstäbe sind vollgültig. Gemeinschaft ist nur möglich auf der Grundlage göttlicher Gerechtigkeit. Und die Gesichter, Menschenangesicht, Löwenangesicht. Was bedeuten die symbolisch?
Löwe steht doch für Christus in der Offenbarung.
Ja, der Löwe aus dem Stamm Juda, also Christus in seiner königlichen Herrlichkeit und Majestät. Und es geht ja hier im Hesekiel-Tempel um den letzten Tempel, wenn Jesus Christus über die ganze Welt in Frieden herrschen wird. Also So ist dieser Tempel durch diese königliche Majestät des Herrn Jesus Christus gekennzeichnet. Das symbolisieren die Gesichter der Cherubim. Und eines Menschenangesicht. Nun, der Herr Jesus wird ja herrschen als Mensch. Der Menschensohn wird kommen. Matthäus 24, 30, 31. Der Herr Jesus Christus spricht von seiner Wiederkunft als König. Und er sagt, der Sohn des Menschen wird auf den Wolken des Himmels erscheinen. Er wird als der Menschensohn, das bedeutet als wirklicher Mensch, wird er hier auf Erden regieren. Und wird ganz zentral, er wird die zentrale Person des Reiches sein. Im Humanismus, ab dem 15. Jahrhundert, hat man ja den Menschen ins Zentrum gesetzt. Das war ja diese geistige Revolution. Nicht mehr Gott und sein Wort sollten Mittelpunkt sein, sondern der Mensch schlechthin. Und Humanismus hat aber nach 500 Jahren nicht dazu geführt, was man sich erhofft hatte, dass der Mensch immer feiner und edler wird durch Bildung, Kunst und Wissenschaft. Nach 500 Jahren Humanismus hat es die zwei schrecklichsten Kriege der Welt gegeben. Erster und Zweiter Weltkrieg mit Abermillionen von Toten. Aber wahrer Humanismus ist dann, wenn der Mensch Jesus Christus das Zentrum ist. Ich meine, im Humanismus hat man den Spruch der alten Griechen aufgenommen, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und das führt zur Katastrophe. Aber wenn wir das richtig drehen, dass der Mensch Jesus Christus das Maß aller Dinge ist, dass ich alles an seinem Leben messen muss, wenn wir unser Leben messen an dem Mensch Jesus Christus, wie er in den Evangelien beschrieben wird, ja, dann haben wir klare Orientierung, klare Maßstäbe. Und insofern wird dieses Reich wirklich humanistisch sein. Aber im besten Sinn des Wortes, weil es sich alles an dem Menschen Jesus Christus, an dem menschgewordenen Sohn Gottes, orientieren wird. Und so spricht das eben auch von Weisheit und Einsicht. Es geht aber um die Weisheit nicht einfach des Menschen, sondern um die Weisheit von Jesus Christus, dem menschgewordenen Gott. Ja, ist dazu noch etwas? Dann wird in Vers 22 ein Altar erwähnt. Worum handelt es sich da?
Das müsste dem Brandopferaltar entsprechen, oder?
Nun, wo sind wir da? Was wird hier beschrieben? Die Dekoration?
Im inneren
Tempel. Im inneren des Tempelhauses. Übrigens, man muss, das ist noch ein bisschen verwirrend, in Vers 23 lesen wir, und der Tempel und das Heiligtum hatten zwei Flügeltüren. So, das Wort für Tempel, hebräisch Heichal, kann das ganze Tempelhaus bezeichnen, je nach Stelle. Aber Heichal bezeichnet oft einfach den ersten Raum, das Heilige. Und dann ist, wenn hier unterschieden wird zwischen Heichal und Heiligtum, dann muss das so zu verstehen, das erste Heichal, Tempel, bezeichnet das Heilige und Heiligtum, das ist dann das Allerheiligste. Ja, das ist so eine Begriffserklärung, sonst kommt man da gar nicht mehr draus. Oder ist das bei jemandem so übersetzt? Nein. Also, wir sind im Tempelhaus. Nun, was ist das für ein Altar, Vers 22?
Der Räucheraltar.
Das ist der Räucheraltar, genau. Es wird aber nur Holz erwähnt. Und da kann man vielleicht mal auch grundsätzlich etwas sagen zum Plan des Hesekiel-Tempels. Der Hesekiel-Tempel enthält zwar sehr viele Angaben, aber wenn man dann plötzlich darüber nachdenkt, aus welchem Material muss man das und das machen, dann ist man plötzlich eigentlich erstaunt, das wird ja gar nicht gesagt. Also es finden sich sehr wenige Materialangaben. Und es wird nicht gesprochen über Gold und Silber, über Edelsteine, die ja alle Bestandteile sind des Tempels. Und hier wird noch nichts gesagt von Gold, sondern einfach der Altar von Holz. Also das bedeutet, die Beschreibung hier ist niemals vollständig, sondern es wird so gewissermaßen wie ein Gerippe hier gezeichnet. Aber dieses Gerippe wird dann ausgefüllt werden. Wir haben ja gelesen in Haggai 2, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Also der letzte Tempel, der Ezekiel-Tempel, wird in seiner Pracht alles übersteigen, was je früher da gewesen ist. Also das bedeutet noch nicht, dass dieser Altar dann nicht von Gold, mit Gold überzogen wäre, nur weil eben schlicht nur das Holz erwähnt wird. Es ist eine Gerippe-Beschreibung. Aber wir können uns ganz kurz Gedanken machen, wenn nun auch fast keine Tempelgeräte erwähnt werden in Ezekiel. Wir haben nichts gelesen vom Schaubrottisch, werden auch nichts davon lesen. Wir haben nichts gelesen von einem goldenen Leuchter und werden auch nichts davon lesen. Also viele Dinge werden gar nicht erwähnt, aber jetzt gerade der Räucheraltar wird erwähnt. Wovon spricht ihr? Ja, wie würden Sie das begründen?
Ja, da wurde doch das Räucherwerk angezündet, jeden Tag. Ja. Das war doch Anbetung.
Wie können wir begründen?
Wohlgeruch vor Gott.
Ja, das schon mal, genau.
Haben wir es nicht gelesen, der Heiligen in der Offenbarung?
Ja, sehr gut. Offenbarung 8, die Gebete der Heiligen, genau. Da wird die Symbolik neutestamentlich gedeutet. Sehr gut. Offenbarung 8, da wird der Räucheraltar im Himmel, das Urbild, beschrieben. Und das, was wir in Ezekiel haben, das ist das irdische Abbild. Und jetzt wollen wir uns eben Gedanken machen über das Sinnbild. Ja, diese Begriffe müssen wir so unterscheiden. Urbild im Himmel, Abbild auf der Erde und das Sinnbild in Verbindung mit der Gemeinde. Das wird gesagt in Kapitel 8, Vers 3. Wer liest das?
Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Und er hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist.
Jawohl. Also damit er gebe, das im Sinn von, damit er Kraft gebe, ja? Das ist der Sinn. Also mit... Das Rauchwerk gibt den Gebeten Wirksamkeit. Also wird hier eigentlich nicht das Gebet mit dem Rauchwerk identifiziert, sondern es wird mit dem Gebet verbunden. Ja? Wenn wir das ganz genau nehmen. Aber jetzt kommt noch dazu Kapitel 5, Vers 8. Die 24 Ältesten, die Häupter der Priesterklassen, werden im Himmel erwähnt. Liest das jemand?
Und als es das Lamm das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamme, und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind.
Ja, hier werden sie identifiziert. Nun, wir können so erklären, das Rauchwerk, dieser Wohlgeruch, spricht von der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus. In 2. Korinther 2, Vers 14 wird nämlich gesagt, wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi. Kann das jemand lesen? 2. Korinther 2, 14 und 15. Ja, wer liest?
Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzuge umherführt in Christo und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi in denen, die errettet werden und in denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben.
Jawohl. Also hier wird das Rauchwerk ein Wohlgeruch Christi genannt. Es geht ja hier, das will ich kurz erklären, es geht hier um einen Triumphzug. Bei den Römern war das üblich, bei Triumphzügen, dass Rauchwerk verbrannt wurde. Und dann nach dem Umzug wurden gewisse Gefangene wurden dann hingerichtet und andere blieben am Leben. Und so war dieses Rauchwerk für die einen ein Geruch des Lebens, für die anderen ein Geruch des Todes. Und Paulus sagt, Gott führt uns im Triumphzug in Christus umher. Nach Kolosser 2 hat ja Gott einen Triumph errungen am Kreuz. Und nun werden die Gläubigen im Triumphzug umhergeführt in dieser Welt, indem sie das Evangelium verbreiten. Und sie verbreiten damit den Geruch der Erkenntnis von Christus. Vers 14. Und sie tragen diesen Wohlgeruch Christi. Und für die einen, für die Menschen, die errettet werden durch Glauben an das Evangelium, ist das ein Geruch zum Leben. Und für die anderen, die das ablehnen, ist das ein Grund für die Verdammnis und darum ein Geruch zum Tode. Eben einfach um zu klären, warum es hier tatsächlich in dieser Stelle um Rauchwerk geht. Und hier wird das also mit der Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus Christus in Verbindung gebracht. Und jetzt wird Offenbarung 8, Vers 3 verständlicher. Wenn dieser Wohlgeruch den Gebeten hinzugefügt wird, heißt das, dass die Herrlichkeit von Jesus Christus die Gebete der Gläubigen gewissermaßen wie umgibt und ihnen Gewicht und Bedeutung gibt. Das ist Beten im Namen Jesu. Das heißt, wenn wir in Übereinstimmung mit dem Sohn Gottes beten, dann beten wir im Namen Jesu. Und da ist dann unser Gebet gewissermaßen mit der Herrlichkeit seiner Person umgeben. Und das gibt dann eine solche Einheit, dass in Offenbarung 5, Vers 8 sogar gesagt wird, das Rauchwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Das verschmelzt so, unsere Gebete verschmelzen so mit der Herrlichkeit Christi zu einer Einheit. Obwohl wir im Prinzip beides unterscheiden können, ja? Also, Hesekiel 41 spricht über diesen Rauchaltar und damit steht das wichtige Thema des Gebets und der Gebetserhörung, das wir als Gemeinde und auch als Gläubige einzeln eben haben, vor unseren Augen. Ja, gut, ich glaube, jetzt wäre Zeit für Pause. Machen wir bis Viertel nach und dann können wir mit Kapitel 42 weiterfahren nach hier. Bruno, darf ich dich bitten, Kapitel 42 vorzulesen? Damit wir gleich wissen, worum es geht. Jetzt werden die Gebäude Nummer 12 und 13 hier beschrieben. Das sind also die Zellen der Priester im Norden, Verse 1 bis 9, die Zellen der Priester im Süden, 10 bis 14. Das sind also zwei Gebäude, die auf drei Stockwerken, und zwar in versetzter Bauweise, da beschrieben werden als Wohnung der Priester im Tempel. Bitte, Bruno.
Waren das Dauerwohnungen oder nur während des Tempeldienstes?
Während des Tempeldienstes. So war es ja auch im zweiten Tempel, da wissen wir ziemlich genau, wie das gehandhabt wurde. Da war übrigens das eigentliche Wohngebäude war auch in dieser Ecke, also im Norden, auch in der Ecke ganz nahe beim Allerheiligsten. Und da haben die diensttuenden Priester haben dort übernachtet. Und wenn die Dienstwoche vorbei war, dann gingen sie nach Hause. Genauso wie wir das lesen von Zacharias in Lukas 1. Der hatte ja seine Dienstwoche, weil er zur Abteilung 8, Abia, gehörte. Und da durfte er dann eben räuchern in dieser Zeit. Aber nach der Woche ging er dann zurück nach Hause und da wurde ja dann Elisabeth schwanger. Also der wohnte da in den judäischen Bergen. Aber es ist eben nun für uns sehr bedeutsam, weil der Herr Jesus ja spricht in Johannes 14 über die Wohnungen im Haus des Vaters im Himmel. Und der Ausdruck das Haus meines Vaters kommt ja nur noch einmal vor in der Bibel, und zwar in Johannes 2, wo der zweite Tempel in Jerusalem so beschrieben wird. Der Herr sagt, mache nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und dann eben Johannes 14, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und da haben wir das Urbild, das himmlische Urbild, und hier in Hesekiel das irdische Abbild. Also, Bruno. Also jetzt haben wir im Prinzip doch bereits klar verstanden, was diese beiden Gebäude im Norden und im Süden eben bedeuten. Was wir gleich auf dem Plan sehen, die Gebäude sind in unmittelbarer Nähe zum Tempelhaus, und zwar zum Allerheiligsten. Das drückt also gerade diese Intimität und Nähe zu Gott aus. Das entspricht unsere Situation heute. Wir sind ja alle erlösten Priester. Wo steht das?
Offenbarung 1.
Wie?
Offenbarung.
Ja. Ich meine, das ist eine revolutionäre Erkenntnis. Wenn wir denken, jahrhundertelang hat man geschieden zwischen dem Volk und den Priestern. Und dabei steht in der Bibel, alle Erlösten sind Priester. Es gibt nicht eine Priesterklasse unter den Christen. Offenbarung 1, nämlich?
Vers 6.
Ja, lies mal. Vers 5b schon.
Den, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blute und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Offenbarung 1, Vers 5b bis 6, ja. Also das war ja die neue Erkenntnis der Reformatoren, die zurückführten zur Bibel, zur biblischen Lehre. Alle Erlösten sind Priester. Und jetzt schlagen wir auf Johannes 14, wenn man diese Verse wirklich liest unter diesem Hintergrund, es geht da um die Priesterwohnungen im himmlischen Tempel, bekommt das eine ganz eine viel direktere Struktur, einen viel konkreteren Inhalt. Lesen wir Johannes 14, 1 bis 6.
Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott. Glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Jawohl. Also, der Herr Jesus sagt, ihr glaubt an Gott. Weil Gott hatten die Jünger nie gesehen. Sie glaubten an ihn. Und jetzt sagt der Herr, glaubt auch an mich. Ihn hatten sie gesehen. Sie brauchten also nicht eine unsichtbare Beziehung zu haben. Aber der Herr sagt, jetzt gehe ich weg von hier. Darum müsst ihr jetzt auch an mich glauben, weil keine sichtbare Beziehung mehr da ist. Und warum geht er denn weg? Der Herr erklärt, ich gehe jetzt in den Himmel, in den himmlischen Tempel, um dort die Städte für die Erlösten bereit zu machen. Und nachher würde er wiederkommen und sie zu sich nehmen, mit dem Ziel, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Das ist das Ziel. Und hier haben wir einen direkten Bezug zur Entrückung in den Evangelien. In den Evangelien, wenn der Herr spricht über seine Wiederkunft, geht es normalerweise um sein Kommen in Herrlichkeit als König. Das war ja ein Geheimnis nach 1. Korinther 15, 51. Die Entrückung war ein Geheimnis, das heißt eine Wahrheit, die im Alten Testament verborgen war. Das wird so erklärt in Epheser 3. Geheimnisse sind Wahrheiten, göttliche Wahrheiten, die im Alten Testament nicht enthüllt waren. Und hier haben wir nun eine erste Andeutung, aber dann, erst nach dem Kommen des Heiligen Geistes, wurde dieses Geheimnis der Entrückung dann völlig geoffenbart. Durch Paulus, 1. Korinther 15, 51, 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende, und so weiter und so fort. Also, wir warten darauf, auf den Moment, dass der Herr uns holt, um bei ihm zu sein, und zwar eben in diesen Priesterwohnungen im himmlischen Tempel. Das ist unsere Heimat. Also, da können wir auch gleich einen Gegensatz sehen. Bei den Priestern im zweiten Tempel, da war das ein Wochendienst, und dann ging Zacharias wieder nach Hause. Aber der Herr sagt, dass das unsere Bleibe sein wird. Und zwar unser Zuhause für immer. Zuhause beim Vater. Das war ja Gottes Gedanke auch im Paradies. Gott wollte, die ersten Menschen wohnten dort, in diesem abgezäunten Bezirk. Und Gott war bei ihnen. Gott wandelte inmitten des Gartens. Da war diese Gemeinschaft. Und das wird nun in vollkommen und noch höheren Weise wird das eine Realität werden im Himmel, in dem die Erlösten eben da wohnen, wo der Vater ist. Ja, gibt es dazu noch eine Frage?
Ja. Ja. Ich denke, da gehört aber doch sicher auch dazu, dass Priester haben doch Aufgaben gehabt, die wir eigentlich hier auch haben.
Ja, natürlich.
Für die mit Christen beten, oder.
Genau, da können wir jetzt darauf eingehen, was bedeutet Priesterdienst alles. Ja. Du hast bereits etwas gesagt, dann gehört dazu auch die Anbetung Gottes, dann gehört auch die Verkündigung des Evangeliums, ist auch ein Priesterdienst. Wo steht das? Dass man mir das nicht einfach so glaubt. Römer 15. Vers 16, da spricht Paulus über diese Gnade, die er von Gott bekommen hat, um
unter den nicht-jüdischen Völkern zu arbeiten.
Ja, kann das jemand lesen?
Ich habe nur die gute Nachricht.
Ja, liest du Bruno, vielleicht.
Ja. Vers 16.
Um ein Diener
Christi Jesu zu sein für die Nationen, priesterlich dienend an dem Evangelium Gottes, auf dass das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist.
Jawohl. Also das ist ein ganz eindrücklicher Ausdruck, priesterlich dienend an dem Evangelium. Und die Menschen, die dann zum Glauben kommen, die werden gewissermaßen wie ein Speisopfer, ein gesäuertes Speisopfer Gott dargebracht. Da geht es um das gesäuerte, spezielle Speisopfer, das am Pfingsten im Tempel gebracht wurde, nach 3. Mose 2 und 3. Mose 23. Die Speisopfer waren ja normalerweise immer ungesäuert, weil Sauerteig ist ein Bild der Sünde, das sich aufbläht und vorgibt, das wäre mehr da, als was wirklich da ist. Die Speisopfer waren konsequent ungesäuert, aber es gab eine Ausnahme, und das ist dieses Speisopfer vom Pfingsttag. Da wurden zwei gesäuerte Brote, brachte Israel Gott dar an diesem Tag. Und das ist ja schon interessant, genau am Pfingsten ist ja die Gemeinde entstanden. Aber das sind Menschen, in denen die Sünde drin ist, der Sauerteig. Aber wenn man das Brot backt, geht ja der Sauerteig nicht mehr weiter. Es neutralisiert. Und diese Speisopfer kamen nicht auf den Altar, aber sie wurden Gott dargebracht. Und wenn Paulus sagt, ich diene priesterlich am Evangelium, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist, dann spielt er eben an auf das pfingstliche Speisopfer. Das bedeutet, die Menschen, die zum Glauben kommen, die werden Gott so dargebracht. Aber das gehört zum Priesterdienst. Also jedes Mal, wenn wir jemanden zum Glauben führen dürfen oder auch ein Puzzlestein in diesem ganzen Weg, der dann schlussendlich zur Bekehrung führt, sein dürfen, das ist Priesterdienst, in dem schließlich dieses Opfer Gott gebracht wird.
Aber wenn Sie sagen, dass an Pfingsten die einzige Mal gesäuerte Brote dargebracht wurden, ja, war das also auch vorher schon Pfingsten ein Feiertag?
Ja, natürlich. Pfingsten ist ein Feiertag seit dem Auszug aus Ägypten. Das erste Mal, wo Pfingsten gefeiert wurde, wann war das? Ja, also es ist so, am Passafest ist ja Israel ausgezogen. Und dann am Tag nach dem Sabbat war das Erstlingsfest. Und von da an, also in der Passawoche, ja, und von da an muss man 50 Tage zählen bis zum Pfingstfest. Also 7 Wochen. Darum nennt man das Fest ja auch das Fest der Wochen, Shavuot-Wochen. Und da kommen wir auf den dritten Monat im Jahr, oder? Aber wenn wir 2. Mose 19 lesen, im dritten Monat kam Israel zum Sinai. Und Mose hat ja dem Pharao schon längst gesagt, in 2. Mose 10, wir wollen ausziehen, wir wollen Gott in der Wüste ein Fest feiern. Und dann kamen die zum Sinai, und was war das? Das war genau der Zeitpunkt von Pfingsten. Und das war quasi der Zeitpunkt, als Gott Israel die Tora gab, das Gesetz. Und in 3. Mose 23 ist dieses Fest dann als göttliche Anordnung festgehalten worden, dass man jedes Jahr eben 50 Tage nach dem Erstlingsfest das Fest der Wochen feiern musste. Also seit dem Auszug ist das ein Fest, und im Judentum wird es speziell gefeiert als das Fest der Gabe der Tora. Gott gibt seinem Volk sein Wort und schließt mit ihm einen Bund. Und nun ist es so eindrücklich, am Pfingsten, genau am Pfingstfest entsteht die Gemeinde. Und was hat Gott getan? Die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, sich bekehrt haben, in ihnen hat Gott die Neugeburt gewirkt, dass er seine Gebote in ihre Herzen schrieb. Hebräer 8. Also Gott gibt sein Wort, seine Tora, ins Herz der Erlösten. Und eben die Gemeinde wird gebildet als der Leib Christi. Ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, sagt Paulus in 1. Korinther 10. Und das ist das Fest, wo man die gesäuerten Speisopfer darbrachte. Also das gehört wieder zu diesem wunderbaren Zeitplan, Timing Gottes in der Heilsgeschichte. Übrigens das Wort Pfingsten, über Sprachgeschichte geht das zurück auf Pentekoste griechisch. Das heißt der 50. Eben ist das Fest des 50. Tages, das Fest der Gabe der Tora und des Bundesschlusses.
Ich glaube, im Englischen heißt es auch Pentekoste.
Ja, genau. Und Pentecôte auf Französisch, das ist auch Pentekoste. Ja, noch was dazu. Also, wir wohnen im Haus des Vaters. Eine wunderbare Aussicht. Und dann haben wir in den Versen 13 und 14 noch bestimmte Anweisungen, wie die Priester sich da in den Zellen, also in diesen Wohnungen, verhalten sollen. Da werden auch Opfer deponiert, die dann gegessen werden sollen. Vers 13, wo die Priester, welche dem Herrn nahen, die hochheiligen Dinge essen sollen. Also, die Priester durften von gewissen Opfern, schon früher und dann auch hier in der Zukunft, essen, Anteil haben. Und das können wir wieder sehr schön geistlich übertragen. Was bedeutet das Opfer? Es ist der Herr Jesus Christus. Also sich von ihm, von dem, was er getan hat auf Golgatha, zu ernähren, das ist die Nahrung der Priester. Und das werden wir auch in aller Ewigkeit tun. Das wird unsere geistliche Nahrung sein in Ewigkeit, uns von Jesus Christus und seinem Opfer innerlich zu ernähren. Dann kommen interessante Verse, 15 bis 20. Jetzt wird hier ein neuer Bereich, eine neue Mauer gemessen. Was ist das für eine Mauer? Wie?
Die ganze Plattform.
Ja, und zwar wie groß ist die?
Eineinhalb Kilometer.
Ja, jetzt geht es ja nicht mehr um 500 Ellen. Ich habe ja erklärt, was wir hier haben, das ist das 500 Ellen Quadrat der inneren beiden Vorhöfe. Es ging bisher ging es nur um diesen Bereich. Mehr wurde gar nicht gesehen. Und das entspricht hier unten auf dem Bild dem 500 Ellen Quadrat, so wie das im ersten und im zweiten Tempel war. Sieht man das? Also dieses Quadrat, das gerade nördlich von der El-Aqsa-Moschee, links auf dem Bild, hinauf geht bis zum Ende der Moslem-Plattform. Dieses Quadrat, das ist das 500 Ellen Quadrat im ersten und zweiten Tempel. Diese Zahlen, die ich hier angegeben habe, sind folgendes. Sieht man das kleine Rechteck, mit der, wo die Oma-Moschee drin ist?
Ja.
Das ist das Rechteck für die innersten Vorhöfe im zweiten Tempel. Also auf diesem Rechteck war der... Nein, nicht die zwei innersten, der innerste Vorhof, das war das Lager der Schechina. Also in diesem Bereich war der Altar. Ich kann das erklären. Sieht man vor dem Felsendom der Oman-Moschee noch eine ganz kleine Kuppel.
Ja.
Das ist der sogenannte Kettendom. Und da ganz leicht nach Südosten verschoben, das war der Platz des Altars. Den haben wir ja jetzt genau lokalisieren können. Da war der Altar. Und der Felsendom ist ja um den Felsen herum, die Bergspitze herum gebaut, und auf dem Felsen war das Allerheiligste. Und davor dann das Heilige, und die Vorhalle überschnitt sich gerade noch mit dieser kleinen Kuppel, mit dem Kettendom. Und sieht man eben im Süden, das ist nicht ganz symmetrisch, oder überhaupt nicht symmetrisch, im Süden gab es einen Abstand von 500 Ellen Quadrat, bis zu diesem innersten Vorhof von 250 Ellen. Im Westen 100 Ellen, im Osten 213, im Norden 115 Ellen. Also, was die Proportionen anbetrifft, wird es zur totalen Perfektion gelangen im Hesekiel-Tempel. Da ist wirklich alles ebenmäßig, das war aber beim zweiten Tempel noch nicht so und beim salomonischen. Und jetzt lesen wir hier eben von einem weiteren Vorhof darum herum, von 500 mal 500 Routen. Eine Route misst wie viel? 3,15 Meter, ja. Also 6 Ellen. Das kann man lesen in Kapitel 40, Vers 5. Dort wird erklärt, dass die Messroute 6 Ellen lang ist. Ja, wenn man um dieses 500 Ellen Quadrat da, auf das Bild da unten, nun einen weiteren Vorhof bauen will, von 500 Routen, das gäbe einige Probleme heute. Man müsste nämlich alle Täler aufschütten, rundherum. Und insbesondere auch das tief eingeschnittene Kidron-Tal zwischen dem Tempelberg und dem Ölberg. Also heute wäre das eigentlich kaum machbar. Und darum, wenn die Juden, die heute auf den dritten Tempel hin arbeiten, wieder den Tempel bauen, dann werden sie das tun auf dem 500 Ellen Quadrat. Aber den großen Vorhof, den kriegen sie nicht hin. Wenn aber dann der Herr Jesus am Ende der großen Drangsal zurückkehrt, wird er veranlassen, dass der ganze Tempel so gebaut wird, wie in Hesekiel beschrieben. Mit diesem riesigen Vorhof von 1,5 auf 1,5 Kilometer. Aber wie wird diese Plattform entstehen? Zacharja 14. Liest jemand Vers 4 und 10?
Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten, zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weiden.
Und jetzt 10.
Das ganze Land wird sich verwandeln, sodass es wird wie eine Niederung von Geba bis Rimmon im Süden von Jerusalem. Jerusalem selbst aber wird erhaben sein und an seiner Stätte bleiben, vom Tor Benjamin bis zur Stelle des ersten Todes, bis zum Ektor und vom Turm Hananel bis zu den Kelterkufen des Königs.
Ja, also das wird eine totale geologische Veränderung geben von dem Land Israel. Da wird vieles wird abgeflacht werden und Jerusalem selber wird aufgefaltet werden zu einem großen Berg. Und durch diese Auffaltung wird natürlich die ganze Bodenbeschaffenheit Jerusalems verändert werden und so entsteht die Plattform für den dritten Tempel nach Hesekiel. Und so heißt es in Zacharja 6, können wir das aufschlagen, von dem Messias in Vers 12, und 13.
So spricht der Herr der Heerscharen und sagt: Sehe, ein Mann, sein Name ist Spross.
Ja, übrigens, Nazaräer bedeutet Spross. Siehe, ein Mann, sein Name ist Nazaräer, können wir sagen. Weiter.
Und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen. Und er wird Herrlichkeit tragen.
Ja, also der Messias wird den Tempel bauen. Aber in der Prophetie sehen wir, dass der dritte Tempel schon gebaut wird, vor seiner Wiederkunft. Es ist ganz einfach. Man wird ihn bauen im kleinen, salomonischen Format. Und wenn der Jesus dann kommt, wird er ihn voll ausbauen als Bauherr nach Hesekiel. Und dann erfüllt sich das. Er wird den Tempel des Herrn bauen.
Ist es zwingend der gleiche Tempel oder könnte es nicht auch ein völlig neuer sein? Ein
Vierbar-Tempel? Es ist so, dass der dritte Tempel wird nicht, es gibt keine Stelle, die sagt, dass er zerstört wird in der großen Drangsal. Nur verunreinigt. Und dann wird kurz nach der Drangsalszeit, nach Daniel 12, 30 Tage später, werden die Opfer schon wieder eingeführt. Und danach kommt offensichtlich der Ausbau. Und das heißt sogar bei der Wiederkunft Christi in Jesaja, dass der Herr dann vom Tempel her schreit. Also der Tempel steht immer noch da. Und der wird dann eben ausgebaut werden nach Ezekiel. Es ist auch so, die in der Tempelbewegung in Israel ist man sich im Klaren, wir verstehen vieles nicht von diesem Plan. Also wir brauchen, dass Elia kommt, der Vorläufer des Messias, um uns das zu erklären. Ja, was soll man denn machen? Wie soll man einen Tempel bauen, wenn jetzt plötzlich die Gelegenheit kommt? Ja, dann sagt man sich, wir bauen, soweit wir es verstanden haben, nach Ezekiel, und den Rest bauen wir so wie der zweite Tempel. Wir orientieren uns am zweiten Tempel. Und der zweite Tempel selber wurde ja gebaut nach dem Salomonischen. Das war das Vorbild.
Spielt eigentlich Jesaja 40, Vers 4 und 5 auch darauf an? Da steht da, alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was Hügel ist, soll eben werden.
Ja, es hat natürlich einen Doppelsinn. Also da kann man sicher eine Verbindung machen zu Sacharja 14, weil eben das Land ausgeebnet wird. Und es geht ja hier, der Messias kommt und man soll einen Weg bahnen für ihn. Und so hat das auch eine geistliche Bedeutung, dass also alles, was uneben ist in den Herzen, soll ausgeebnet werden, damit der Herr in unseren Herzen einziehen kann. Und das war ja die Aufgabe von Johannes dem Täufer. Es geht ja in Jesaja 40 um ihn. Vers 3, Stimme eines Rufenden, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Das war sein Auftrag. Also bei ihm ist ja nichts geschehen mit der Topologie Israels, mit der Oberfläche. Aber seine Aufgabe war es, dass durch Buße die Menschen vorbereitet werden auf das Kommen des Herrn und bereit wären, ihn zu empfangen. Und viele haben das eben nur äußerlich getan, damals. Aber im Zusammenhang kann man auf jeden Fall sehen zu Sacharja 14. Noch etwas?
Gibt es irgendeine Prophezeiung, was mit der Moschee da oben passieren wird?
Nein, in dem Sinn, klare Prophezeiung, dass der Tempel wieder gebaut wird. Und der kann nur am ursprünglichen Ort gebaut werden. Keine Elle daneben. Und jetzt wissen wir heute, dass das Tempelhaus direkt an der Stelle des Felsendoms war. Und aus dem schließen wir, der muss weg. Und das wird dann auch bestätigt durch andere Prophezeiungen, denn in Psalm 83 wird ein Bündnis beschrieben von den Völkern rund um Israel her, die das Ziel haben, Israel total zu vernichten. Und in Vers 12 heißt es, lasst uns die Wohnungen Gottes erobern, in Besitz nehmen. Also dieser große islamische Feldzug in der großen Drangsal hat das Ziel, den Tempelberg zu erobern. Und daraus schließen wir, ja, jetzt ist er noch islamisch beherrscht. Da wird etwas ganz Gründliches geschehen. Ja. Noch etwas?
Es ist doch so, dass Archäologen herausgefunden haben, dass gerade an dieser Stelle, wo die Erdkruste sehr in Bewegung ist, und das schon anzunehmen ist, dass da auch irgendwann mal ein Erdbeben sein wird.
Ja, es ist ja sowieso so, dass Jerusalem also ist ein Erdbebengebiet. Ja, aber Jerusalem ist sowieso ein starkes Erdbebengebiet.
Ja, das hängt gerade an dieser Stelle muss entweder eine Erdspalte sein oder auf jeden Fall ein Unruheherd.
Ja, das ist vielleicht so, gerade im Ölberg, ja?
Ja.
Und das ist so, aber das Ganze hängt mit folgendem geologischen Problem zusammen. Es gibt von der Türkei her einen Riss zwischen den tektonischen Platten. Und der geht dann durch Israel durch, also über das Jordantal, See Genezareth, Jordan, bis ins Tote Meer und geht dann weiter südlich nach Eilat und dann durch den Ozean und wieder bis Südafrika. Das ist ein Grabenbruch von 12.000 Kilometern. Und das ist auch der Grund, warum das Tote Meer der tiefste Punkt der Welt ist. 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Das ist, weil dort das so abgebrochen ist. Und zwischen zwei Platten drin, das ist der idealste Ort für Erdbeben. Darum Das ist wirklich ein Gebiet, das ist so gefährdet für Erdbeben. Und dann am Ende der großen Drangsal wird das dort so gewaltige geologische Bewegungen geben, dass die ganze Beschaffenheit sich verändern wird. Aber was interessant ist, das bleibt im Prinzip, der Tempelplatz bleibt trotzdem erhalten. Denn wir haben ja gelesen in Zacharja 14, der Turm Hananel wird erwähnt. Und das ist genau die Nordbegrenzung hier des 500 Ellen Quadrates. Der Turm Hananel, schaut mal auf dem Blatt, das 500 Ellen Quadrat und dann rechts oben bei der Ecke, dort war der Turm Hananel und der Turm Mea.
Da, wo Sie Ziffer 16 geschrieben haben.
Ich spreche von der Foto. Vom Foto da unten, ja?
Das Foto, das hat sich gerade gedreht, das wird doch ein bisschen. Das untere Foto im Vergleich zum oberen. So, was gibt's?
Ja, ist natürlich in der Perspektive hier.
Nee, es ist 90 Grad gedreht, oder?
Ja, das kommt dazu, genau. Also wir schauen von Osten her, unten auf dem Bild. Mhm. Rechts ist Norden, links ist Süden. Und oben ist Westen. Und der Turm Hananel war auf der Nordseite, ganz nahe bei der Nordwestecke. Ist das jetzt klar, wo es ist? Ja. Das wird so ausdrücklich da erwähnt, wenn da über das Tor Benjamin, das Turm Hananel gesprochen wird, dass wir sehen, aha, das 500 Ellen Quadrat bleibt erhalten, obwohl ganz Jerusalem aufgefaltet wird zu einem Gebirge. Das ist schon eindrücklich, diese Präzision in der Prophetie. Und dann kommt eben dieser große Vorhof dazu. Und so wird das allergrößte Gebäude der ganzen Weltgeschichte sein, mit Abstand. Das allergrößte. So, das haben wir noch nie gesehen. Und alles ist so schön von der Ästhetik her, von den Proportionen her. Aber warum einen so großen Vorhof?
Ja, alle Völker.
Ja, genau. Da bleiben wir nochmals, schließen wir ab mit Zacharja 14. Vers 16.
Und es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von allen Nationen, welche gegen Jerusalem gekommen sind, von Jahr zu Jahr hinaufziehen werden, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern.
Also es braucht einen riesigen Heidenvorhof. Darum eben dieser Plan für den letzten Tempel. Schon eindrücklich, es hat begonnen mit der Stiftshütte, die war 25 auf 50 Meter. Und dann der Salomonische Tempel 250 auf 250. Und auch der zweite, aber unter Herodes wurde er erweitert auf 480 auf 200, oder sagen wir auf ca. 300 Meter. Und für den letzten Tempel wird er erweitert werden auf 1,5 Kilometer. Also es beginnt ganz klein und es endet so groß. So ist Gottes Art und Weise. Er hat uns auserwählt, nicht weil wir etwas Besonderes sind. Aber am Schluss will er das, was er auserwählt hat, will er groß und herrlich machen zur Ehre seines Namens. Und wenn wir nun das so vor Augen haben, diesen Tempelplan, jetzt machen wir da also einen großen Vorhof um unsere inneren zwei Vorhöfe herum. Stellen wir uns vor, wir fliegen da mit dem Flugzeug rüber. Was fällt auf, was beherrscht das ganze Bild? Das ist doch dieser riesige Vorhof. Das ist das, was frappiert, was ins Auge springt, was beeindruckt. Ein Heidenvorhof. Und das zeigt, nach Gottes Bauplan muss die Gemeinde so beschaffen sein, dass sie für Heidenmission von der Heidenmission förmlich charakterisiert ist. Es geht ja, das Ziel ist, das soll ein Bethaus werden für alle Völker. Jesaja 57, Vers 6. Ein Bethaus für alle Völker, das heißt, die Gemeinde muss missionarisch sein, muss darauf aus sein, die Menschen dieser Welt zu gewinnen. Und da können wir dann eben alle Missionsbefehle am Ende der Evangelien zitieren und dann der Missionsbefehl in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das sind diese fundamentalen Aufträge für die Gemeinde. Das soll die Gemeinde weltweit charakterisieren. Sie ist Gottes Tempel. Die Gemeinde örtlich, als Ausdruck des Tempels Gottes. Und auch uns ganz persönlich, denn wir sind als Erlöste ein Tempel Gottes. Also nach Gottes Bauplan müssen wir von Missions- und von missionarischem Sinn förmlich gekennzeichnet sein. Da kann man das sehr plastisch auf unser Leben übertragen. Das ist Gottes Wille, Gottes Plan. Und man braucht also keine besondere Führung, ob man Missionar werden soll oder nicht, sondern es gehört einfach zu Gottes Plan. Wie wir diesen missionarischen Auftrag ausführen und wo, das ist ganz individuell. Da brauchen wir einen Auftrag. Das ist ganz klar. Aber prinzipiell ist jeder Erlöste eben mit missionarischem Sinn zum Evangelisieren berufen. Ja, die Zeit ist vorüber. Dann fahren wir nächstes Mal weiter mit Hesekiel 43.